Ja, schön. Also, ich habe mich doch entschieden, erstmal noch ein Stückchen weiter zu lehren, in der Hoffnung, dass dann eventuell Fragen, die vielleicht da sind, sich dadurch klären. Und die Fragen verschieben wir erstmal nach hinten. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen bei diesem Punkt. Wir machen Raum für das Wort Gottes, dass das Wort sein Werk in uns tun kann. Können wir mal lesen, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als er von uns das Wort der Kunde von Gott empfing, also die Botschaft des Evangeliums, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Die Wirkung des Wortes Gottes in uns, in unserem eigenen Herzen, hängt ganz wesentlich auch davon ab, dass wir das Wort, das geschriebene Wort Gottes, wirklich annehmen als das Wort Gottes. Solange wir uns mit unserer Sichtweise darüber stellen und sagen, naja, mal gucken, was da so steht und ob man das überhaupt heute noch so nehmen kann, ob das überhaupt bestätigt wird von den Psychologen und Ärzten und Theologen und so weiter, ja, haben wir eine ganz schlechte Ausgangsposition. Sondern wir brauchen diese innere Überzeugung, wie Paulus das sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott hat gewacht über seinem Wort. Stell dir mal vor, wenn es einen Gott gibt, der diese Macht hat, wie die Bibel das beschreibt, dann ist es ein kleines, auch über Jahrtausende dafür zu sorgen, dass das, was wirklich sein Wort ist, was er durch den Heiligen Geist seinen Leuten gegeben hat, das zu bewahren. Und wir müssen nicht überlegen, ja, und bei den Konzilen, dann haben sie beraten, sollen jetzt die Apokryphen oder sollen sie nicht, oder dies oder das oder jenes. Wenn du Gott wärst, würdest du sagen, ich will, dass sie das ganze Zeug schriftlich haben, damit die Verwirrung so klein wie möglich gehalten wird. Und ich werde dafür sorgen, indem ich persönlich bei diesen Konzils und Beratungen anwesend bin, dass am Ende das mein Wort ist, was ich haben will. Das würdest du doch tun als Gott, oder? Ja, und das hat Gott getan. Das ist Gottes Wort. Das ist, was er uns geben wollte. Und dann gibt es andere Bücher, die sind vielleicht nicht verkehrt zu lesen, aber die sind nicht Gottes Wort. Und da ist ein Unterschied zwischen dem puren, reinen, geistgegebenen, eingehauchten Wort Gottes und anderen Büchern aus der Kirchengeschichte von Menschen, die auch irgendwas erlebt haben mit Gott und wo Dinge drinstehen, ja, die müssen wir dann prüfen halt an diesem Buch hier. Und Gottes Wort bekommt seine Autorität durch diese einfache Hingabe. Es ist Gottes Wort, nicht das Wort von Paulus, nicht Petrus, nicht Jakobus, nicht Amos. Es ist Gott selber, der dieses Wort uns gegeben hat. Und wir öffnen uns dafür und dann tut es sein Werk in uns. Und wir haben das schon deutlich gesehen, die große Überschrift ist Fleiß. Zeit muss dafür gegeben werden. Und das heißt, wir müssen auf andere Dinge verzichten. Wir müssen über unsere Prioritäten wachen. Aber dann wirkt das Wort Gottes in uns. 1. Johannes 2, Vers 4, das Wort macht uns stark. Wir sind stark. Das Wort bleibt in uns und wir kommen in eine solche Stärke, dass wir schon als geistlich junge Männer, die Bibel redet von Babys, Kleinkindern, junge Männer und Väter. Ja, das sind die vier Stufen, die genannt werden im Wort Gottes. Und was nur mit geistlicher Reife zu tun hat, das hat nichts mit männlich oder weiblich zu tun, das hat nichts mit dem Alter zu tun oder irgendwie solchen anderen Dingen, sondern das sind einfach geistliche Stufen, die wir durchlaufen, nicht indem wir einfach treu und brav den Stuhl warm halten, sondern indem wir unsere Hausaufgaben machen. Man kann 40 Jahre Christ sein und ist noch ein Kleinkind. und man kann wenige Jahre alt sein im Herrn und kann ein junger Mann sein, der den Teufel überwunden hat. Das hängt nicht von der Zeit ab, sondern das hängt einzig und allein davon ab, was wir in dieser Zeit getan haben und welche Schritte wir gegangen sind im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und das Wort macht uns stark. Und diese Stärke ist absolut notwendig. Paulus sagt, werdet stark im Herrn, Epheser 6, Vers 10. Werdet stark im Herrn. Wir lesen das gerade mal, weil das so wichtig ist. Werdet stark im Herrn, Epheser 6, Vers 10, und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an. Die Waffenrüstung ist ein wesentlicher Aspekt, um in die Stärke Gottes hineinzukommen. Ist nicht der einzige, aber ein wesentlicher Aspekt, um in die Stärke Gottes hineinzukommen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das heißt, welche Chance haben wir gegen den Teufel, wenn wir nicht die Waffenrüstung anziehen? Keine. Er sagt, ihr könnt bestehen gegen die Listen des Teufels, wenn ihr stark werdet, wenn ihr die Waffenrüstung anlegt und damit euch bewegt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Paulus redet davon, ob wir das fühlen, ob wir das glauben, ob wir dafür Beweise sehen oder nicht. Und ich sehe sie an allen Ecken und Enden. Dass es Mächte der Finsternis gibt, die weitaus gefährlicher sind als die kleinen Dämonen, die an und in Menschen hausen. Mächte der Finsternis über Städten, über Regionen, über Ländern, über Konfessionen. Über Gemeinden gibt es Mächte der Finsternis. Und Durchbrüche und wirkliche Freisetzung des Lichtes Gottes über einer Region wird es erst geben, wenn die Gemeinde in diese Stärke kommt, dass sie diese Mächte der Finsternis bekämpft und überwindet. Und wir sind ganz am Anfang, bei dem untersten Level, zu erkennen, wer ist der Herr, was ist Erlösung, wie kommen wir in die innere Freiheit hinein, wie kommen wir in das Leben im Geist hinein, wie kommen wir in Sieg über Sünde. Das ist so der Level, auf dem die meisten Lehren sich bewegen. Und das ist auch notwendig, weil wir da sind. Aber in echter Weise mit Epheser 6 beschäftigt sich kaum einer, außer ein paar Leute, die alles überspringen wollen und gleich irgendwie mit dem Stock im Wespennest rumrühren wollen und wollen irgendwie versuchen, da ein paar Wespen zu erlegen. Und die Geschichte zeigt mir, dass das eine brandgefährliche Sache ist. Wenn wir uns mit Mächten anlegen, wo Gott noch nicht das grüne Licht gegeben hat, kriegen wir so einen übergebraten, dass wir für den Rest unseres Lebens sagen, mit geistlichem Kampf wollen wir nichts mehr zu tun haben. Es ist wie bei Israel. Sie mussten Schritt für Schritt unter der Führung Gottes sich mit den Städten und den befestigten Anlagen des Feindes beschäftigen, die Gott ihnen gezeigt hat. Und sie konnten nicht in der einen Stadt dieselbe Strategie anwenden wie in der anderen Stadt. Das musste alles unter der Führung Gottes sein. Und ich warne sehr vor diesen Moden, die es heute gibt und die sehr um sich gegriffen haben. Wir gehen einfach ins Heimatmuseum, wir forschen ein bisschen unsere Geschichte, graben ein bisschen aus, was die und die gemacht haben und dann wissen wir, welche Dämonen sind hier und dann aber immer gib ihm drauf. Die Zeit wird zeigen, wie massiv und rabiat der Gegenangriff des Feindes ist. Das kann nicht aus dem Verstand geschehen. Ich glaube, dass es Mächte gibt. Ich glaube, dass sie einen Einfluss auf die Geschichte unserer Stadt haben und dass sie versuchen, alles Mögliche zu tun. Aber wir brauchen die Führung Gottes. Und wenn wir nicht geistlich ausgerüstet sind, an dieser Stelle in den Krieg zu ziehen und wir gehen trotzdem rein, ohne dass der Heilige Geist uns hineinleitet, wir werden eine fürchterliche Niederlage erleben. Und ich sehe es. Ich sehe es im Land, wo mal Hochburgen des geistlichen Kampfes waren, ist heute eine geistliche Wüste. Mehr sage ich lieber nicht dazu. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen Und wenn ihr alles ausgerichtet oder besiegt habt, stehen bleiben könnt. Ja. Also wenn wir die ganze Waffenrüstung nicht ergreifen, können wir nicht widerstehen. Und was ist die Waffenrüstung? Ganz kurz, das ist jetzt nicht mein Thema und ich will nicht da jetzt in diesen wichtigen Seitenpfad irgendwie abbiegen. Aber ganz kurz, die Waffenrüstung ist nichts anderes als ich bin zu Hause in den grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums. Christus, meine Gerechtigkeit, das Wort Gottes, der Gürtel der Wahrheit. Die Wahrheit hat den entscheidenden Platz in meinem Leben. Ich habe meine Lenden umgürtet, ich habe mein Denken in die Bahnen des Wortes Gottes hineingebracht. Und durch das Wort lerne ich einen wirklichen Glauben, der nicht mental ausgedacht ist, sondern der im Herzen wohnt. Und der gibt mir Kraft zu widerstehen und feurige Pfeile auszulöschen. All die verschiedenen Elemente der Waffenrüstung sind Bilder, sind Symbole für die Erfahrung von geistlichen Wahrheiten. Nicht das Gehörthaben, sondern das Leben in diesen Wahrheiten. Christus, meine Gerechtigkeit. Dass ich gelernt habe, ohne Verdammnis zu leben, dass ich gelernt habe, zu widerstehen der Anklage, dass ich gelernt habe, ihm zu vertrauen und nicht meinen Werken zu vertrauen, dass ich nicht Werke tue aus schlechtem Gewissen heraus. Das alles und mehr ist enthalten in dieser einen Sache, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. So die Waffenrüstung, die wir ergreifen, sind Wahrheiten, in denen wir uns etablieren, die wir aus Erfahrung und aus Genießen heraus wirklich kennen. Wir leben in diesen Dimensionen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die grundlegenden Dinge über das Kreuz und was bedeutet das, dass Christus triumphiert hat über den Tod, über die Mächte der Finsternis. Was bedeutet das, dass er auf dem Thron sitzt, dass ich vom Tod zum Leben hindurchgedrungen bin, dass ich mit ihm versetzt bin in himmlische Örter, dass die Mächte der Finsternis geistlich gesehen unter unseren Füßen sind. Diese und viele andere grundlegende Wahrheiten müssen wir immer wieder anschauen. Immer wieder uns vor Augen führen und immer wieder das frisch haben. Das muss eine lebendige Realität sein, dass wir in diesen Dingen zu Hause sind. Und dazu ist diese Zeit notwendig, diese Hingabe. Das geschieht nicht, während wir uns mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigen und alle möglichen anderen Einflüsse zulassen in unser Leben. Das Wort Gottes kriegt viel schneller Zugang zu deinem Herzen, wenn du ein paar andere Dinge, die nach deinem Herzen greifen, wie die Flimmerkiste, einmal endlich ausstellst. Viele brauchen eine Offenbarung, dass es einen roten Knopf gibt und den kann man drücken und oh Wunder, das Ding schweigt. Ja, das ist eine tiefe Aussage, ich weiß, dass jetzt nicht jeder das gleich versteht, aber denkt darüber nach, meditiert, schaut die Fernbedienung an, lest die Anleitung, überlegt und Gott wird euch zeigen. Der Lärm der Welt kann nicht in meine Seele rein und gleichzeitig kann das Wort dort Wurzeln fassen. Das wird niemals funktionieren. Wenn das Wort dort rein soll, möglichst tief und sich verwurzeln und verbinden mit meinem Herzen, müssen diese anderen Einflüsse draußen gehalten werden. Du kannst nicht dir jeden Schrott reinziehen und denken, dein Herz wird fest durch Gnade. Das wird nicht funktionieren. So durch das Wort werden wir stark. Unser innerer Mensch wird aufgebaut. Es ist eine Nahrung und wir bekommen einen Platz der Sicherheit, einen Platz der Geborgenheit, einen Platz, wo wirklich, wie die Schrift das sagt, Gott wie eine Festung ist, wo wir uns hinflüchten, wo wir uns bergen, wo unser Gott ein Zufluchtsort für uns ist und wo wir bewahrt werden vor dem Lärm und den Angriffen der Finsternis. Apostelgeschichte 20, 32, das Wort der Gnade, das die Kraft hat, aufzubauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das Wort hat die Kraft, aufzubauen. Ich möchte noch auf einen anderen ganz wesentlichen Aspekt hinweisen und den jetzt betonen. Und das ist dieses Wirken Gottes an unserem Herzen im Sinne von Reinigung unserer Motivation. Das Wort Gottes hat eine Kraftwirkung auf unser Herz, die sich nicht gleich sofort entfaltet, sondern erst nach einiger Zeit. Und unser Herz soll frei werden von verkehrter Motivation. Ich erkläre, was ich damit meine. Und wir schauen uns einmal Galater Kapitel 1 an. Damit beginne ich. Und hier in Vers 10. Ach, lesen wir ruhig die ganze Passage, die ist so gut. Die hat hier auch eine gute Überschrift. Abkehr der Galater vom reinen Evangelium. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen habt, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Bitte lest hierzu parallel zu Hause einmal 2. Korinther Kapitel 11. Und Paulus hat dort etwas zu sagen, was meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird. Und das hängt zusammen mit dem, was wir in den ersten beiden Einheiten hatten. Paulus redet dort von falschen Dienern des Evangeliums, von falschen Aposteln. Und sie bringen ein anderes Evangelium. Und sie reden von einem anderen Jesus. Und er sagt, wo ein anderes Evangelium verkündet wird und wo ein anderer Jesus gepredigt wird, empfangen die Leute, die sich für diese Botschaft öffnen, einen anderen Geist. Lass das mal auf dich wirken. Das heißt, es gibt imitierende Geister, die machen das Werk Gottes nach, aber es ist nicht der Heilige Geist. Und sie kommen dann und sie bekommen dann Zutritt zu unserem Herzen, wenn wir von einem Jesus gepredigt bekommen, der nicht der Jesus des Neuen Testamentes, der nicht der Jesus ist, von dem Paulus geredet hat. Zum Beispiel ein Jesus, der sich nicht verpflichtet fühlt, dem Gesetz Gottes, dem Wort Gottes. Wie ich heute Morgen sagte, wenn jemand sagt, ja, Jesus würde heute die Homosexuellen segnen. Nein, der Jesus des Neuen Testamentes würde das niemals tun, weil er sich gebunden hat an die Hingabe und den Gehorsam gegenüber dem Vater. Und er sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und wenn im Alten Testament das für Gott ein Gräuel ist, dass ein Mann bei einem Mann liegt, dann kann die Schrift nicht gebrochen werden. Da können heute die Theologen erzählen, was sie wollen. Der Jesus des Neuen Testamentes würde niemals segnen, was Gott verflucht. Niemals. Und in weiten Kreisen unserer religiösen Landschaft wird ein Jesus verkündigt, der nicht der Jesus der Schrift ist. Der gibt Gnade denen, die außerhalb der Gnade leben. Das ist nicht die Bibel. Ja? Und wer das glaubt und wer in einer solchen Atmosphäre bleibt, wird verändert und verfremdet werden vom religiösen Geist und nachher schlussendlich gar nicht mehr offen und bereit sein, das lebendige Wort gepredigt in der Klarheit des Heiligen Geistes zu empfangen, sondern wird sagen, das ist irgendwie komisch. Aber das, was er hat, ist komisch. Und er hat sich so damit verbunden und fühlt sich darin so wohl und jegliche Unterscheidung ist ihm abhandengekommen. Wenn er dann mit dem Echten in Berührung kommt, sagt er, das finde ich irgendwie komisch. Das passt irgendwie nicht. Da fühle ich mich nicht wohl. Wie viele Male habe ich das gesehen? Ich glaube, dass es lebensgefährlich ist, unter einer Verkündigung zu sitzen, wo der Leiter, der das Wort verkündet, selber nicht mehr mit Entschiedenheit Jesus nachfolgt. Ich glaube, dass es für dein geistiges Leben lebensnotwendig ist, dort zu verschwinden und dahin zu gehen, wo du unter Autorität sitzt, die sich dem Wort gegenüber verpflichtet sieht. Das ist meine feste Überzeugung. Wir können nicht sagen, ich weiß, mein Pfarrer ist nicht bekehrt, ich weiß, was der erzählt, ist alles Müll, aber Gott hat mich hier hingestellt und ich habe hier meinen Platz. Zuallererst brauchen wir eine Leiterschaft. Und Paulus sagt, du hast keinerlei Veranlassung, einer Leiterschaft nachzufolgen, die Christus nicht nachfolgt. Seht auf die, Philipper 3, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich Christus nachfolge. Das ist, was Paulus sagt. Er sagt nicht, Hauptsache der Mann Gottes hat noch die Bibel in der Hand und liest daraus ab und zu vor. Das ist nicht das Kriterium. Folgt er Christus nach? Und wenn ja, dann ist das dein Platz. Und wenn nein, ist das nicht dein Platz. Und komm runter von deinem Messias-Komplex, aber ich muss so viele retten. Du musst gerettet werden. Du musst in die Wahrheit. Du musst in die Freiheit. Du musst in Saft und Kraft. Und dann werden wir sehen, wo Gott dich hinstellt und wo Gott einen Platz hat, wo du wirken kannst und nicht von oben überall beschnitten wird. Ja, aber das wollen wir hier nicht und das passt nicht und das ist nicht richtig und das könnte irgendwie Schwierigkeiten geben und da kriegen wir irgendwie Probleme mit der Kirchenordnung. Ihr Lieben, das Wort braucht seine Freiheit und es gibt keine menschliche Ordnung über dem Wort. Es gibt das Wort. Fertig. Das ist, was uns weiterhilft. So, nach diesem Exkurs von dem anderen Evangelium, jetzt wieder hier zurück. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündet haben, er sei verflucht. Das hatten wir schon. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Und jetzt kommt der Punkt und die Erklärung, wieso kommt dieser Mann zu dieser Kühnheit? Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. In uns allen, bevor das Werk des Wortes getan ist, bevor das Schwert des Geistes geschnitten hat, ist dieses Verlangen. Wir möchten, dass alle zu uns nett sind und wir hoffen, wenn wir zu allen nett sind, werden sie auch zu uns nett sein und wir möchten Konflikte vermeiden und wir möchten von allen geliebt werden. Das wohnt in uns allen. Und von diesem frommen Wunsch müssen wir freigesetzt werden. Der ist nicht real. Paulus sagt, da sind Menschen, die werden gegen uns aufstehen, weil sie der Wahrheit widerstehen. Und wenn du nicht den Mut hast zu sagen, das ist falsch und das hier ist richtig, dann wirst du selber einen Nebel erzeugen und eine Grauzone erzeugen. Und das hat Paulus niemals getan, sondern hat immer klar gesagt, das sind die Wege Gottes und das sind menschliche Dinge. Dieses Verlangen, Menschen zu gefallen, Menschen beeindrucken zu wollen, von Menschen anerkannt zu werden, muss aus unserem Herzen raus. Viele von euch haben noch nie gesehen, dass dieses Verlangen da wohnt. Gott will ein zweifaches Werk tun. Er will euch zeigen, dass dieses Verlangen da ist und er will euch davon losschneiden. Das ist das Werk des Wortes Gottes, das Schwert des Geistes. Hebräer 4. Denn das Wort Gottes, Vers 12, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend. Und jetzt kommt das Wort, das so wichtig ist, bis. Es tut ein Werk und es bleibt dran und es hat Ausdauer und es ist entschieden und es hat ein Ziel und dieses Ziel soll und kann auch erreicht werden, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes muss ein schneidendes Werk in unserem Herzen tun und dieses Werk bedeutet, dass Seele und Geist getrennt werden. Das ist eine der wichtigsten praktischen Botschaften, die wir in unserer heutigen Zeit brauchen, um vorwärts zu kommen. Weil die Dinge, wo wir aus der Seele motiviert und geleitet und gespeist werden, sind genau die Dinge, die uns halten. Falsche Loyalitäten, falsche Rücksichtnahmen, falsche Ängste, falsches Verständnis von Liebe. Und die ganze Triebkraft von dem Ganzen ist Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Viele Male habe ich vor kleineren und größeren und großen Versammlungen in Deutschland gefragt, wer von euch in seinem Leben als Christ hat jemals eine einzige Botschaft gehört über die Notwendigkeit der Trennung von Seele und Geist? Manchmal bin ich in einem Auditorium von Hunderten von Leuten und dann sind es 10, 12, 15 Hände. Hunderte von Christen und sie haben in ihrem ganzen Leben noch niemals gehört, wie notwendig und wichtig das ist und was das bedeutet, dass Seele und Geist getrennt werden. Und das ist die Erklärung, warum wir in diesem Durcheinander sind, in dem wir sind. Und Impulse des Geistes werden unterdrückt, weil wir denken, ach, das ist meine Seele, was habe ich heute nur wieder? Und Impulse aus der Seele werden willig angenommen, weil sie so nett sind, weil sie so lieblich sind und so gut aussehen und so reinpassen in diese pluralistische Landschaft. Und sie kommen überhaupt nicht von Gott. Ein Durcheinander. Die Dinge des Geistes werden nicht wahrgenommen als Dinge des Geistes und Dinge der Seele werden gefeiert als Dinge des Geistes. Und die einzige Chance, aus diesem Durcheinander herauszukommen, ist, dass in möglichst vielen Menschen dieses Werk geschieht, weil sie davon hören, weil sie begreifen, wie wichtig das ist, weil sie das bejahen und weil sie durch diese nicht einfachen Prozesse hindurchgehen und dann wissen, was die Wege des Geistes sind. Und dann sagen, da geht's lang, liebe Leute, das ist die Richtung, das ist, was Gott jetzt will und das ist ein nettes, wohlmeinendes, aber letztendlich zerstörerisches Imitat. Das ist, was wir brauchen. Und was tut dieses Schwert? Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Mit anderen Worten, Motivation. Es geht runter bis auf die Motivation. Es reicht nicht aus, dass wir in der Lehre mit Gott übereinstimmen, sondern Gottes Wort will in die Tiefe gehen, wo deine und meine Motive sind. Die Bibel macht ganz, ganz klar, Paulus sagt es an vielen Stellen, es ist nicht genug, dass wir das Richtige tun, wir müssen das Richtige aus der richtigen Motivation tun. Philipper 2 zum Beispiel, tut nichts aus eitler Ruhmsucht. Um eitler Ehre willen und aus Ruhmsucht. Das heißt, wir können christliche Dinge tun, wir können Titel und Ämter haben und Dienste haben und unsere ganze Motivation ist, wir wollen Menschen haben, die uns feiern. Am ehesten kann man das noch nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, einen Rockmusiker, der bekehrt sich und die Gemeinde kennt die Ordnung Gottes nicht und denkt, boah, das ist ein bekannter Musiker und der kann spielen, der ist professionell und wunderbar. Jetzt wird unser Lobpreis richtig vorwärts gehen und jetzt machen wir CDs und wir werden ganz Deutschland zeigen, was mal richtige Musik ist. Und ehe der zerbrochen ist, ehe das Werk Gottes in ihm gewirkt ist, nur wegen seiner musikalischen Fähigkeiten kriegt er die Lobpreisleitung. Und wir begreifen gar nicht, das ganze Prinzip von Rockmusik ist Anbetung. Und zwar Selbstanbetung. Das Prinzip, das zugrunde liegende Prinzip von Rockmusik ist Selbstanbetung. Diese Musiker haben es gelernt, unter der Führung ihrer Seele plus oftmals zur Hilfenahme dämonischer Geister, ein paar Tricks zu ziehen, ein paar Register zu ziehen und Menschen zu manipulieren, sie anzubeten. Und ihre Motivation und ihre Freude und ihr Enthusiasmus kommt von dem Gefühl, gefeiert zu sein und angebetet zu sein. Und das ist finsterster Götzendienst. Und wenn dieser unzerbrochene Musiker jetzt in die Gemeinde kommt, nur weil er Jesus angenommen hat, und wir achten nicht darauf, dass das Werk des Wortes tief gegangen ist, hat er immer noch die gleiche Motivation, wie er vorher hatte. Nur, dass das alles jetzt im christlichen Gewande ist. Und was passiert? Wir bekommen den Götzendienst, die Verführung zur Menschenanbetung mitten in die Gemeinde im Namen des Herrn. Und wenn du nicht geistlich klar siehst und nicht Geist und Seele unterscheiden kannst, du wirst sogar noch begeistert sein und denken, boah, wie gesalbt. Aber wenn du Gottes Geist wirklich kennst aus Erfahrung und wenn das Schwert des Herrn sein Werk in dir tut, dann wirst du erkennen, das ist niemals der Heilige Geist. Es ist etwas, was hier nicht hingehört. Und wenn du das als Erkenner siehst und deine Leiterschaft das nicht sieht, dann ist das Problem vorprogrammiert. Hallo. Ich rede von Deutschland, von pfingstlich-charismatischen Gemeinden in dieser Zeit. Das können wir noch schnell nachvollziehen. Aber bedenken wir, der Rockmusiker, der aus der Welt kommt, hat grundsätzlich nicht ein anderes Herz als wir Otto-Normalverbraucher. Wir haben alle das gleiche Herz. Das Herz, das nach eigener Ehre sucht. Das Herz, das angebetet werden möchte. Wir haben alle das gleiche Herz. So, ob wir predigen, ob wir Kinderdienst leiten, ob wir hier die Folien auflegen oder die Blumen gießen. Jeder Dienst, wenn unser Herz nicht gereinigt ist, wird von uns getan werden mit, guck doch mal, wie ich mich hier bemühe. Guck doch mal, wie unentbehrlich ich bin. Guck doch mal, wie wichtig ich hier bin in der Gemeinde. Und wenn wir diese Person nicht genügend loben und bestätigen, ermutigen, kommt der Tag X und er wird alles hinschmeißen und wird sagen, hier ist keine Liebe. Was er sagen möchte ist, ich habe mich so bemüht, eure Ehre und Anerkennung zu kriegen und ihr wolltet einfach nicht hören und ihr habt mir nicht gegeben, was ich meine, was mir zusteht. Und diese Person schmeißt alles hin und verlässt sogar die Gemeinde und dasselbe Spiel beginnt in der nächsten Gemeinde wieder von vorne. Was ist der Ausweg? Der Ausweg ist, dass wir Gott mehr glauben als unserer guten Sicht von uns selber. Trügerisch ist das Herz des Menschen. Dein Herz und mein Herz, wir können uns so etwas vormachen. Und der Einzige, der schaut, der Einzige, der wirklich gerecht richten kann und das sortieren kann, ist Gott selber. Und er will sein Schwert bringen und er will Gedanken und Gesinnungen des Herzens offenbaren, damit wir umkehren und damit wir gereinigt werden. Und wir brauchen auch diese Reinigung, aus einem wichtigen Grund, wenn wir Menschen noch gefallen wollen, wie wir das eben bei Paulus gesehen haben, werden wir niemals Kühnheit entwickeln. Wir werden niemals den Mut bekommen zu konfrontieren. Weil wir sofort Angst haben, ja, was aus diesem Konflikt alles werden könnte. Und die Kühnheit von Paulus, die wir eben gelesen haben in Galater 1, ja, kommt aus der Tatsache, dass er nicht mehr menschengefällig ist. Gott hat ihn davon befreit. Und deswegen kann er so kühn sein, kann sagen, macht was er wollt. Was ich euch gebe, ist das Evangelium vom Himmel. Und wenn irgendwer was anderes sagt, als was ich gesagt habe, der sei verflucht. Die Kühnheit kommt aus Offenbarung und der Tatsache, dass das Herz nicht mehr Menschen gefallen will. Und dieses kleine Wort bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das sagt mir der Schreiber des Hebräerbriefes, wovon ich persönlich glaube, dass es Paulus ist, aber das ist unwichtig. Der Schreiber des Hebräerbriefes glaubt, dass dieses Werk wirklich vollendet werden kann. Und das geht so lange weiter, bis diese Trennung passiert ist. Und es ist eine Sache zu hören über Trennung von Seele und Geist. Es ist eine Sache, das zu bejahen. Und es ist eine andere Sache, da durchzugehen. Ich möchte mal aus meinem Leben erzählen, als das anfing. Da war eine Zeit, wo das Wort tiefer ging und wo es hineinging in Bereiche meines Herzens. Und dieses neue Kapitel wurde aufgeschlagen durch ein Ereignis. Von da an dann fing Gott an, Dinge zu zeigen über mich selber, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Wenn du vor diesem Ereignis mich gefragt hättest, ob da in mir eine Motivation ist, Menschen zu gefallen, hätte ich gesagt, du, niemals. Ich kann dir viele nennen, wo das so ist, aber bei mir ehrlich nicht. Das ist für mich kein Thema. Das ist schon immer verdächtig, wenn wir so gewiss sind über uns selber. Und da war folgende Situation, wir hatten so, ich war damals Jugendleiter oder weiß nicht, ob ich schon als Pastor diente und hatte noch die Jugend, ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls, wir hatten so den Brauch, so nach dem Gottesdienst gingen wir sonntagabends in die Pizzeria und haben dann noch den Abend eben würdig beendet. Und eines Tages war auch wieder Pizzeria angesagt. Ich war mit Predigen dran. Und nach dem Gottesdienst, der sehr, sehr schön war und wo ich wirklich sehr die Hilfe des Herrn im Wort erlebt habe, und der Heilige Geist war da und es war eine Pracht, wie das alles floss und es war einfach wirklich wunderbar. Ich hatte noch Dinge zu tun im Büro und ich sagte zu den Freunden, also geht doch schon mal in die Pizzeria, ich muss noch diese Dinge erledigen und wenn ich fertig bin, dann komme ich auch. So, dann waren die schon alle in der Pizzeria und ich habe mich beeilt. Ich weiß nicht mehr, was ich da zu tun hatte. Irgendwelche Dinge im Büro hatte ich zu erledigen und ich habe die alle fertig gemacht und mich beeilt und schnell. Und dann ging ich aus dem Haus raus, schloss das Haus ab und als ich die 3 Stufen runterging, in dem Moment spricht jemand da drin, in mir drin und fragt mich eine ganz unverfängliche, harmlose Frage. Und alles begann damit. Und diese Stimme, das war, als wenn da einer drinne wohnt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich hätte nie mir so eine Frage gestellt. Die war viel zu lapidar. Fragt da einer in mir, Hartwig, warum beeilst du dich eigentlich so? Ich meine, weil es jetzt spät ist und, nicht wahr? Ich war so erschrocken. Und fing an zu überlegen, ja, warum bin ich so in Eile? Und auf einmal kam das Licht und auf einmal sah ich, was mich antreibt, so schnell in die Pizzeria zu kommen, wie es nur irgend geht. Endlich schnell bei meinen Freunden zu sitzen und von denen zu hören, wie wunderbar gesalbt ich doch wieder gepredigt habe. In einem Augenblick, das war so fast von klar, wie nur irgendwas. Und ich habe genau gewusst, wenn die nicht auch nochmal auf den Gottesdienst zu sprechen kommen, ich hätte Mittel und Wege nochmal irgendwie so von hinten rum das so anzudeuten und zum Schluss würde ich hören, was ich hören möchte. Und das war der Start, wo ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde. Und dann in den nächsten Wochen fing Gott an, mir meine Lieblingssünde zu zeigen. Meine Lieblingssünde als Pastor war am Montag. An dem Pastorensonntag, zu Hause zu sitzen und stundenlang innerlich das nochmal Revue passieren zu lassen, wie gesalbt ich war und wie wunderbar das war und wie toll das alle war. Und ich war also der absolute Superprediger. Ach, und das war so schön alles und so wunderbar. Das war meine Montagssünde. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, was du da tust, ist so erbärmlich. Du feierst dich selber. Das ist überhaupt keine Dankbarkeit für den Heiligen Geist. Du tust so, als wenn du das alles aus der Tasche gezogen hättest. Du tust so, als wenn du das hättest und du hast total vergessen, wie du vor der Predigt gewimmert hast und so klein wart mit Hut und gesagt hast, oh Gott, bitte sei mit mir, wenn du nicht da bist, das wird eine totale Katastrophe werden. Bitte sei nur da und hilf du mir und mach, dass die Leute durch das Wort gesegnet werden. Alles vergessen. Hinterher bin ich komme wie totaler Winzling und Schwächling in das Meeting und dann kommt die Salbung und dann segle ich heraus wie der Held. Und alle haben es wieder gesehen, wie stark ich bin. Oh, doch mir gingen die Augen auf. Ich dachte, meine Güte. Und das alles im Namen des Herrn. Und dann fing Gott an, eine Etage tiefer zu gehen und diese ganze Thematik Motive und persönlicher Ehrgeiz und sich ein Denkmal machen und die Dinge Gottes missbrauchen für sich selber. Wenn du ein paar Tage vorher mir gesagt hättest, ich sehe bei dir eine ganz gefährliche Tendenz, dass du die Salbung missbrauchst für dich selber. Ich sage, Bruder, niemals. Da bin ich drüber weg. Niemals. Das gibt's bei mir nicht. Ich gebe dem Herrn die Ehre. Jedem Manne dünkt sein Weg recht. Jeder glaubt von sich, dass er schon in Ordnung ist. Das ist die deutsche Übertragung. Jedem Manne dünkt sein Weg recht, heißt es in Sprüchen. Aber der die Herzen erforscht, ist der Herr. Weißt du, ich war 15 Jahre Christ und habe nicht gewusst, dass Gott Herzen erforscht. Könnt ihr das vorstellen? 15 Jahre war ich Christ, erfüllt vom Heiligen Geist, habe gesagt, jawohl, die Bibel ist Gottes Wort. Und ich habe nicht gewusst, der Gott, dem ich diene, ist der Gott, der Herzen erforscht. Heute sehe ich es überall. In der Apostelgeschichte, die haben gebetet, du Herzenskenner aller, der du die Herzen erforscht. Paulus, Römer 8, Gott, der die Herzen erforscht. Paulus, 1. Thessalonicher 2, XY, Gott, der unsere Herzen prüft. Überall sehen wir es in Offenbarung. Jesus sagt, ich bin der, der die Herzen prüft. Ich wusste das nicht. Hatte auch kein Interesse daran. Habe mich nicht danach ausgestreckt. Und den Dienst, den wir nicht begehren, an den wir nicht glauben, den wir nicht haben wollen, können wir über Jahre vor uns herschieben. Wenn du den Dienst des Heiligen Geistes, der das Schwert des Geistes nimmt und schneidet, bis auf den Herzensgrund, nicht haben willst, weil du denkst, du brauchst den nicht, die anderen, ja, kannst schon ein paar Namen dir vorstellen, das wäre schon ganz gut für die, aber du nicht. Der Dienst des Geistes, den du nicht begehrst, an den du nicht glaubst, den du nicht haben willst und wo du flehst und sagst, bitte tu das für mich, diesen Dienst wirst du auch nicht bekommen. Und du kannst ihn Jahre und Jahre und Jahre vor dir herschieben. Gott, der die Herzen prüft. Und es reicht ihm nicht aus, dass wir die richtigen Dinge tun. Wir sollen die richtigen Dinge mit der richtigen Motivation tun. Was ist die richtige Motivation? Wirklich und wahrhaftig für die Ehre Gottes zu leben. Und wenn ich mich innerlich, das erzählt man niemandem, das weiß man ja selber gar nicht, bis der Heilige Geist die Jalousie wegtut. Wenn ich mich innerlich als der große Held feiere, dann war es nicht für Gott, es war für mich selbst. Stell dir mal vor. So schwach gehe ich in den Gottesdienst und sage, Gott, bitte, 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 sei da. Ich weiß, wenn du nicht da bist, wird es eine herrliche Katastrophe. Ohne dich kann ich das überhaupt nicht. Sei da, bitte. Und dann ist er gnädig und kommt. Und danach hab das wieder gesehen. So bin ich, immer. Ekelhaft. Furchtbar, ist das nicht schrecklich? Und das alles im Namen des Herrn. Wir brauchen das Schwert des Herrn in unserem eigenen Herzen zuerst. Und das ist das Wort Gottes, das der Heilige Geist zu einem scharfen Skalpell macht. Und er dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist und errichtet die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Oh, das ist so wichtig. Wir brauchen das so sehr. Und wenn Paulus so einen kleinen harmlosen Satz sagt, wie in Philipper 2, tut nichts um eitler Ehre willen, dann sagt er damit, lasst das Werk von Hebräer 4, 12 zu. Denn wir können dieses Wort nicht erfüllen, mit mentaler Zustimmung. Ja, okay, gut, danke, dass du mich erinnerst. Ich werde nichts um eitler Ruhmsucht tun. Diese Dinge sind verborgen im Herzen vor uns selber. Und erst wenn Gott an dir ein Werk tut, fängst du auch an, die Symptome zu sehen, woran du erkennen kannst, dass andere da noch nicht durch sind. Vorher siehst du es nicht. Das ist das Prinzip, wie wenn du depressiv bist, du denkst, du bist der Einzige, der depressiv ist. Wenn Gott dich freisetzt von Depression, auf einmal siehst du so viele Depressive. Vorher warst du der Einzige. Und das ist hier genau das Gleiche. Wenn Gott dieses Werk tut, dann fängst du an zu sehen. Und dann gibt es Signale und Symptome, die uns zeigen, dass hier noch ein tieferes Werk passieren muss. Und besonders Älteste müssen Gott bitten, um diese Gabe, das zu sehen. Es ist ein Verbrechen, jemanden in seinem Dienst zu fördern und einzusetzen und ihm immer mehr Einfluss zu geben. Und da drin ist dieses Werk des Schneidens noch nicht tief genug passiert. Die Salbung wird sein Leben zerstören. Nicht, weil die Salbung bösartig ist, sondern weil er nicht damit umgehen kann. Und weil er einfach fortfährt in dieser Art und Weise, sich selber zu erheben und sich selber groß zu machen. Ich weiß nicht, wie weit ihr das nachvollziehen könnt, was an dieser Stelle mir wichtig ist. Wenn nicht, schreib's trotzdem auf und sag, dem Henkel war das total wichtig. Ich verstehe nicht, was er da will, aber dem war das total wichtig. Und jetzt bete ich einfach mal in diese Richtung. Herr, erforsche mein Herz. Zeig mir, wie ich es meine. Psalm 139. Psalm 19. Letzter Vers, Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Gott. Oder diese Schriftstelle, die ich eben erwähnte, aus 1. Thessalonicher. Ich sage euch auch jetzt noch den Vers hier. Vers 4b. Gott, der unsere Herzen prüft. Komm, ich lese mal die ganze Passage, die ist so gut. Vers 3. Ach, ich lese mal ab Vers 2. Nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott für tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Passt das zu deinem Bild von dem mächtigen, gesalbten Apostel Paulus, der sagt, wir waren zart wie eine Mutter? Salbung ist mehr als laute Töne von sich zu geben. Dienst in der Salbung ist, wir repräsentieren das Herz Gottes. Und da müssen wir so hineinwachsen. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig. Ein mächtiger Apostel, der willig ist. Willig für was? Euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Halleluja. In dem Zusammenhang dieser Aussage, Gott, der die Herzen prüft, redet er von den Motiven. Ehre suchen von Menschen, falsche Motive, Habsucht, sich feiern lassen und so weiter. Gott, der unsere Herzen prüft. O beten wir, dass Gott dieses Werk an uns tut. Und wenn er es tut an uns, werden uns die Augen aufgehen und wir werden begreifen, wenn Jeremia sagt, dass, oder wenn der Prophet unter der Salbung des Geistes sagt, das Menschenherz ist trügerisch. Wer kennt sich mit ihm aus? Gott ist es, der die Herzen prüft. Wenn er vom trügerischen Herzen redet, redet er von meinem Herz und von deinem Herz. Nicht von irgendeinem anderen, der dir in den Sinn kommt. Das Herz des Menschen. Jesus sagt, aus dem Herzen kommt Bosheit, Unreinheit, Unzucht, Mord. Früher habe ich gedacht, Jesus schaut so über die Menschheit, da ist der Unzüchtige, da ist der Mörder, da ist der Unreine. Und dann so irgendwie poetisch fasst er das zusammen und sagt so, das ist das Herz des Menschen. Er redet von deinem Herz, von meinem Herz. Und all diese Dinge sind da drin. Und es ist nur die Gnade Gottes. Nichts anderes als die Gnade Gottes, dass aus mir oder dir kein Adolf Hitler geworden ist. Der einzige Unterschied ist die Gnade. Du hast das Potenzial, absolut bösartig und gemeingefährlich zu sein. Und ich habe dieses Potenzial noch viel mehr. Und es ist nur die Gnade, dass du eine vernünftige Kinderstube gehabt hast, jedenfalls so einigermaßen. Und dass diese und jene sündenhemmende Faktoren in deinem Leben eingebaut waren und du dich dann schlussendlich bekehrt hast, dass du heute da bist, wo du bist. Es ist die Gnade. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Und diese menschliche Tendenz, sich zu rühmen, sich selber die Ehre zu geben, ist das Schlimmste überhaupt. Paulus spricht noch einmal von diesen Dingen in 2. Korinther 4, Vers 2. Wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist. Noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Und der große Segen, der uns geschenkt wird, wenn wir durch diese nicht leichten Prozesse der Beschneidung des Herzens hindurchgehen, ist, dass wir immer mehr und immer besser Diener von Menschen werden, weil wir nicht mehr ihre Sklaven sind. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Sklaven von Menschen und Diener von Menschen. Wir gehören Gott, wir sind Sklaven Christi. Und wir dienen aus freien Stücken um der Ehre Gottes willen den Menschen, nicht aus Habsucht, weil wir von ihnen etwas wollen. Und wenn das Herz in diese Verfassung immer mehr hineinkommt, sind wir frei. Und wir sind nicht mehr erpressbar. Und wenn du einen erfolgreichen Dienst haben willst in diesem verworrenen und gefährlichen Endzeitklima, das ich ein bisschen beschrieben habe heute Morgen, dann wird es nur gehen auf eine Art und Weise, dass du ein Herz bekommst, das nicht erpressbar ist. Ich hatte einmal eine Situation, dass an einem Ort, wo ich viele Male gewesen bin und wo ich eine ziemliche Plattform hatte und wo ich sehr viele Menschen erreichen konnte, nicht nur die dann vor Ort waren, sondern von da ging das auch auf manche Art und Weise dann weiter hinein, in viele, viele andere Kanäle hinein ins Land. Und ich habe dort gedient viele Male und einmal gab es ein kleines Gespräch mit dem Leiter. Und er hat mir eröffnet, was für ein wunderbarer, gesalbter Bibellehrer ich bin und wie gerne sie mit mir zusammenarbeiten und wie gerne sie auch in Zukunft gerne mit mir zusammenarbeiten würden. Da dachte ich, hallo, Nachtigalle, könnt ihr dir trapsen, so sagt der Berliner das. Da sind nur diese 2%. Also die Lehre tipptopp, alles wirklich gut, aber das sind 2%. Und was er meinte, ist meine Lehre über missbrauchende Leiterschaft, über selbstherrliche Leiterschaft, über manipulierende Leiterschaft, über Leiter, die ihren Platz in der Demut Christi nicht einnehmen, sondern die aus ihrer Position eine Herrschaft über Menschen machen. Diese 2%, wenn du das schaffen würdest, die wegzulassen in Zukunft. Also der Rest tipptopp und das können wir alles so unterschreiben und von Herzen gerne möchten wir mit dir weiter zusammenarbeiten. Also einfach nur, wenn du das ist doch keine große Sache, weil dein Hauptthema ist ja was ganz anderes. So diese 2%, bitte lass die einfach beiseite und dann machst du es uns so leicht, weiter mit dir zusammenzuarbeiten. Hallo. Du, wenn das Werk des Herrn voranschreitet in deinem Herz, du gehörst Christus und du bist nicht käuflich. Und du sagst nicht, 2% Wahrheit können wir weglassen, da haben wir immer noch 98%, das ist kein schlechtes Ergebnis. Und dafür bleibt mir ja dieser Einfluss erhalten, dafür kann ich ja so viel bewirken, dafür kann ich ja so viel tun für das Reich Gottes. Und wenn ich jetzt stur und unbelehrbar an meinen 2% festhalten würde, geht die Tür zu und dann ist dieser Riesenwirkungskreis dann hops, das kann ja auch nicht der Wille Gottes sein. Hallo. Wenn Gott dir eine Botschaft gibt, darf kein Mensch daherkommen und irgendwo da ein paar Prozente abzwacken. Und entweder ich bin das, was ich bin, und entweder die Sachen, die ich bringe, sind aus diesem Buch hier, dann bitte ganz, oder aber dann macht eure Sache, aber käuflich bin ich nicht. Und wenn ich weiß, Gott hat mich in den Dienst gerufen, kein Mensch kann mir eine Tür zumachen. Ist unmöglich. Weil der Gott, dem ich diene, ist der, der eherne Riegel zerbricht, der eiserne Türen zerschlägt. Und die Türen, die er aufmacht, macht niemand zu. Das ist der Gott, dem ich diene. Und wenn irgendeine Institution und irgendeine Gemeinde oder eine Konfession die Tür für mich zumachen will, wenn das nicht der Wille Gottes ist, können die machen, was sie wollen. Durch die Hintertür komme ich wieder rein. Mein Bestreben ist nicht, Türen aufzumachen, mein Bestreben ist, vor Gott zu sein. Und sollten tatsächlich einmal alle Türen zugehen, mach ich einen Sabbat, ja. Sehne mich schon lange nach. Bin ich zu Hause, arbeite 2 Stapel Bücher und Kassetten und CDs durch und freue mich an meinem Gott. Ich bin nicht abhängig vom Dienst, ich bin abhängig vom Herrn. Niemand kann mich erpressen. Dann freue ich mich alleine zu Hause am Wort. Halleluja. Oh, diese armen Leute, die überall wimmern und winseln und zu Kreuze kriechen und versuchen, irgendwo Türen aufzumachen. Das ist doch erbärmlich. Kannst du dir Paulus vorstellen? Bitte, bitte, wenigstens einmal, gebt mir die Kanzel, bitte. Das ist doch erbärmlich von Mann Gottes. Wenn du was zu sagen hast, wird es immer Leute geben, die sagen, der hat ein Wort von Gott und wir wollen den hören. Immer. Und Gott wird auf die wundersamste Art und Weise Türen aufmachen. Das kriegst du gar nicht, das kannst du dir nie ausdenken. Als Gott anfing, mir die Türen aufzumachen nach Russland, damals noch Sowjetunion, ich habe nur gewusst, Gott will mich im Osten gebrauchen. Ich kannte niemanden da. Ich habe einfach zu Hause gesessen und gebetet. Und Gott hat auf seine Art und Weise Türen aufgemacht. Später kam ein Ami zu mir, hat mich besucht, als ich schon diesen Dienst dann da hatte und viele Kontakte hatte und so weiter. Und er sagt, Gott hat mich gerufen für den Osten. Ich sage, Halleluja, wunderbar. Ja, sagt er, aber ich kenne da niemanden und niemand kennt mich. Und du kennst doch so viele und kannst du nicht mal. Und habe ich verstanden, was er wollte. Er wollte mich gebrauchen, um die Türen aufzumachen. Und so funktioniert Dienst nicht. Wenn Gott zu mir redet, hey, ich gehe auf Reisen und ich nehme dich mit und komm mal mit und guck dir das an und ein paar Jahre später sage ich so, jetzt geh du alleine. Das ist eine andere Sache. Aber zu sagen, hey, kannst du mal Türen aufmachen oder so, das ist nicht die Art Gottes. Und ich war zu Hause und einmal hatte ich gehört von einem Pastor, jemand hat mir erzählt von einem Pastor in Minsk. Der fing gerade an seinen Dienst, hatte eine winzig kleine Gemeinde. Aber als ich von diesem Mann hörte, von Minsk, ich hatte so ein Verlangen, dahin zu gehen. Und ich wusste, dass ich wusste, Gott will mich dahin schicken und Gott will mich gebrauchen in seiner Gemeinde dort, was so meine Spezialität ist, was ich an vielen Orten so tue, ein Fundament zu legen für die Gemeinde, damit auf diesem Fundament dann gebaut werden kann. Aber Gott hat mir nie gesagt, bitte um Kanzeln, bitte um offene Türen. Er hat gesagt, vertraue mir, ich tue das. Aber das war in meinem Herzen. Er hat gesagt, wenn das von dir ist, Gott, dann wirst du Tür auftun. Und dann wird irgendwas passieren. Und ein paar Monate später kriegte ich einen Brief aus Minsk. Mein Herz schlug höher, weil die ganze Zeit habe ich immer an Minsk gedacht. Und da war das dieser Pastor und er schrieb mir und sagt, wir wollen dich einladen. Komm, mach Seminare bei uns, wir wollen deinen Dienst. Dann bin ich hingefahren und habe ihn gefragt, erkläre mir bitte, wieso du mich einlädst. Du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht. Wieso lädst du mich ein? Ich sagte, oh, das ist eine interessante Geschichte. Sagte, ich habe ein Video gesehen von einer Konferenz in Berlin mit Dr. Cho. Und bevor Dr. Tu spricht, kommt jemand auf die Bühne und gibt so eine ganz tiefgeistliche Ansage, wie das Licht mit dem Autonummer sowieso brennt noch, bitte geh, wenn du nach Hause fahren willst, jetzt hin und lösch dein Licht. Ja, so was ganz Wesentliches, was enorm zum Gelingen der Konferenz beitrug, ja, kam dann. Und das war ich. Und in dem Moment, wo ich die Ansage mache, spricht der Geist Gottes zu ihm, lad den Mann ein. Und er sagt, also Mensch, ich hier, kleiner Pastor, kleine Gemeinde mitten in Minsk, Dr. Cho wird nie zu mir kommen. Und der Herr sagt, nicht Dr. Cho, den da. Und dann hat er rumtelefoniert in Deutschland und nach Zeit hat er dann meine Adresse bekommen und da hat er mich eingeladen. Diese Geschichte habe ich dem eifrigen amerikanischen Bibelschulabsolventen erzählt. Sag, wenn Gott will, dass du nach Takatuka-Land gehst, mach dir keine Sorgen. Bleib zu Hause und bete. Hol dir eine Landkarte und lass deinen Finger immer wieder auf Takatuka-Land sein. Segnet das Land und dass es ihm gut geht und freu dich im Herrn und warte ab. Und Gott hat Mittel und Wege. Ja, aber mich kennt da ja keiner. Ja, kann dich aber kennenlernen. Wir müssen nicht nervös an Türen versuchen zu rütteln, die zu sind. Wir bleiben einfach zu Hause, wir studieren das Wort, freuen uns an Gott. Und wenn wir voll sind des Wortes, sagt Gott, du hast zu viel, du musst mal ablassen. Und dann gehst du und lässt das raus, was in dir drin ist. Verstehst du? Das ist unsere Aufgabe. Wir sind vor Gott. Nicht bitte, bitte darf ich mal. Das ist erbärmlich. Das ist nicht eines Mannes, einer Frau Gottes würdig. Sondern wir freuen uns am Gott. Wir bleiben im Land und nähern uns redlich. Und den Rest tut er. Amen. Und wenn unser Herz rein ist und wir schon unsere Genüge haben, mit Gott ist da, Gott redet zu mir durch sein Wort, das Angesicht Gottes scheint über meinem Leben, Gott freut sich, ich freue mich, dass Gott sich freut, so freuen wir uns beide und wir genießen das Leben und es geht uns richtig gut. Und ich gehe mit Gott spazieren, schaue mir ein paar Adler an, die er für mich fliegen lässt und das Leben ist wunderbar. Und wenn Gott will, dass ich irgendwo hingehen soll, er wird es schon machen. Wir brauchen Prediger des Wortes, die nicht erpressbar sind, die nicht einkaufbar sind, wo man sagt, komm zu uns und ich lege noch 10.000 drauf. Pff. Was soll ich bei euch mit 10.000, wenn das nicht von Gott ist? Was soll ich da? Wenn das nicht von Gott ist, das wird erbärmlich sein. Ihr werdet das bereuen, mich eingeladen zu haben. Ich werde es auch bereuen, auf diese Falle des Teufels reingefallen zu sein. Ein Mann Gottes, eine Frau Gottes ist nicht käuflich. Sondern steht vor dem Herrn wie Elia. So war der Herr, mein Gott, lebt, vor dem ich stehe. Der stand mitten vor dem König. Das war ja wie eine Ohrfeige für den König. So war der Herr, mein Gott, lebt, vor dem ich stehe. Ahab, ja Moment mal, ich bin der König, du stehst vor mir. Elia sagt, ich stehe vor Gott. Gott ist der, der über mein Geschick befindet und nicht ein Mensch. Oh, wenn unser Herz frei ist in der Motivation, sind wir nicht mehr käuflich. Und wenn unser Land etwas braucht, dann sind es Prediger und Predigerinnen, Verkündiger, Männer und Frauen des Wortes Gottes, die nicht käuflich sind. Die sich vor nichts beugen, außer vor dem Herrn der Gemeinde. Das ist, was wir brauchen. Und dann werden wir die religiösen Festungen knacken und das Gefängnis auftun. Und Tausende und Tausende und Tausende von Menschen werden in die Freiheit kommen. In die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Dass sie nicht mehr leben, um ein erbärmliches, menschengemachtes Gemeinde- oder Kirchensystem am Leben zu halten. Sondern sie sagen, lass sterben, was sterben möchte. Wir bauen neutestamentliche Gemeinde. Und das, was Gott versprochen hat zu segnen, ist neutestamentliche Gemeinde. Und das tun wir jetzt. Und wenn alle anderen sagen, ihr seid Verräter und ihr geht ja weg und ihr seid nicht treu, der Herr möge sie segnen. Wir sind Christus verantwortlich und keiner Institution. Halleluja. 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 Das ist ein guter Moment wieder für eine kleine Luftholpause. Ich denke, ihr braucht auch mal ein bisschen verschnaufen, nicht wahr? So, machen wir wirklich zu 5 Minuten, okay? Weil die große Pause kommt dann um 8, also die ganz große, ja?